Passt so? Schau wie gut aus. Super. Danke. Danke, Jesus. Na, wirklich schön, dort zu sein. Ich freue mich so. Wir haben jetzt schon so tolle Zeit erlebt und alles, was wir gehört haben. Und ja, ich möchte einfach nur dir weiter sagen, du bist willkommen bei Gott. Und du bist einfach echt willkommen. Und ich weiß, auf menschlicher Ebene, es ist so schwierig, das so zu machen, aber am liebsten, dass du das so erlebst, aber dass du einfach willkommen bei Gott bist. Und egal welches Aber dir jetzt in den Kopf fällt, aber was ist mit dem, aber was ist mit dem, na, du bist einfach willkommen. Und ich bin einfach so froh, dass du da bist und du bist da herzlich willkommen da. Und ich freue mich so, was der Herr vorbereitet hat. Ich darf mit euch heute das Wort teilen und ich möchte dazu beginnen gleich beten. Helft sie mir, oder? Amen. Unser Vater, wir preisen dich, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir so, dass du geheiligt bist, dass du geehrt bist, dass dir alle Ehre gebührt. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus, dass er in unserer Mitte ist. Und für deinen Heiligen Geist, dass er wirkt, dass du uns das Wort Gottes offenbarst und dass du diese Worte verwendest zu deiner Ehre, zur Freiheit und dass sie Leben spenden in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe heute ein spannendes Wort für euch mitgebracht und zu Beginn darf ich euch auch noch ganz, ganz liebe Grüße noch einmal von Hans und Helga ausrichten. Sie vermissen uns sehr. Und sie fiebern sehr, sehr mit uns mit. Und ich habe sehr lange überlegt für dieses Wort, aber ich glaube, es ist ein sehr treffendes Wort für diese Zeit, was wir gerade sind. Und es geht heute um das Thema die Warnung von Bileam. Und wir werden uns heute die Geschichte anschauen von Bileam und Balak. Und das ist eine Geschichte, was wir im Alten Testament finden. Und wir werden ein bisschen einsteigen, um was es da geht. Wer ist der Bileam, wer ist der Balak? Also wenn du meinen Kindernamen suchst, der war wirklich ausgefallen. Aber das ist nur Randnotiz. Auf jeden Fall gibt es da diese Geschichte im Alten Testament. Und ich darf schon mal das Vorspann nehmen. Und zwar, es ereignet sich gerade, als das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten ins verheißene Land. Und dort haben sie einen langen Marschweg gehabt in der Wüste. Und sie sind auf dem Weg gewesen in ihr versprochenes Land. Und sie waren kurz davor, sie waren so an der Grenze schon vom Jordan und wollten dort hineinziehen. Jetzt hat es aber gegeben, dass andere Völker sie aufgehalten haben. Die wollten nicht, dass sie durchziehen und sie haben den Israeliten immer wieder Probleme gegeben. Und so hat auch das Volk Israel viele, viele Feinde da besiegt. Und nun ist es zu dem gekommen, dass die Israeliten zu der Grenze von Moab, das war damals ein Land, gezogen ist. Und da waren die Moabiter. Das ist immer ganz einfach zu merken. In der Bibel ist immer so, da ist es die Aram und da sind es die Aramaniter. Das Land Moab sind die Moabiter. Wir waren so die Österreich-Iter. Tirol-Iter. Genau. Ganz einfach zu merken. Ein bisschen Bibelkunde. Und da hat es einen König gegeben bei den Moabitern und das war der Balak. Nicht der Fußballer, der Balak, sondern der Balak mit Anka. Und er hat sich gedacht und er hat schon Angst gehabt, das ganze Volk hat Angst gehabt, weil er gewusst hat, wir werden die Israeliten nicht besiegen, weil sie so viele Leute sind. Und er hat sich gedacht, er ist ganz klug und er holt sich die Unterstützung von Bileam. Und der Bileam, der ist eine ganz rätselhafte Figur in der Bibel. Und wir werden ein bisschen was lesen heute von ihm. Und ich würde diese Geschichte mit euch nicht durchgehen, wenn wir nicht im Neuen Testament wirklich 2, 3 Stellen haben, wo wir immer wieder sagen, achtet auf das, was dem Bileam passiert ist. Wir finden wirklich eine Warnung. Und um das zu verstehen, möchten wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Okay. Und weil es eben diesem Balak, also diesem König, unmöglich schien, dass sie gegen die Israeliten gewinnen, holte den Bileam und der Bileam war so etwas Ähnliches wie ein Wahrsager oder ein Hellseher. Und der muss zu der damaligen Zeit auch bekannt gewesen sein und er hat sich gedacht, dieser Bileam, der scheint wohl einen Draht zu Gott zu haben Und er überredet jetzt diesen Wahrsager, dass er kommt und die Israeliten verflucht. Weil dann könnten sie vielleicht im Kampf bestehen. Und von Bileam wissen wir eigentlich nur, dass er aus Betrom, das ist da im Bereich von Mesopotamien, kommt. Und dass er auch eine Verbindung zu dem einzig wahren Gott gehabt, zum Jahwe. Aber ich möchte nicht mehr erzählen, sondern mit euch auch lesen. Und zwar in 4. Mose 22 bis 24 findet man das Ganze. Wir fangen jetzt mal nur bei 1 an. Damit es ein bisschen auch erzählt, ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern es ist eine spannende Geschichte. 22, 1. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten in der moabitischen Ebene, östlich des Jordans, gegenüber von Jericho. Balak, der Sohn Zippors, erfuhr, was die Israeliten den Amoritern angetan hatten. Und da das Volk der Israeliten groß war, fürchteten sich die Moabiter und hatten große Angst vor den Israeliten. Oh, ihr seid dabei. Der König von Moab sagte zu den führenden Männern Midians: Dieses Gesindel wird alles in unserer Umgebung kahl fressen, wie ein Rind das Gras frisst. Deshalb schickte Balak, der Sohn Zippors, der zu dieser Zeit König von Moab war, Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, der in seiner Heimat Bethor am Euphrat lebte, und ließ ihm sagen: Ein Volk ist aus Ägypten herangezogen. Es hat sich über das ganze Land ausgebreitet und lagert mir gegenüber. Komm doch zu mir und verfluche dieses Volk, denn es ist mir überlegen. Vielleicht kann ich sie dann besiegen und aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Die führenden Männer aus Moab und Midian machten sich mit dem Geld für die Bezahlung Bileams auf den Weg. Als sie zu Bileam kamen, überbrachten sie ihm die Botschaft von Balak. Bleibt über die Nacht hier, sagte Bileam. Morgen werde ich euch mitteilen, was mir der Herr gesagt hat. Da blieben die führenden Männer aus Moab bei Bileam. In der Nacht erschien Gott Bileam und fragte ihn: Wer sind diese Männer da bei dir? Also immer herrlich, wenn Gott Fragen stellt. Bileam antwortete Gott: Balak, der Sohn Zippors, König von Moab, hat mir durch sie folgende Botschaft gesandt. Das Volk, das aus Ägypten herangezogen ist, hat sich über das ganze Land ausgebreitet. Komm doch zu mir und verfluche es. Vielleicht kann ich dann gegen sie kämpfen und sie aus dem Land vertreiben. Geh nicht mit ihnen, befahl Gott Bileam. Du darfst dieses Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Amen. Okay. Wow. Also, da haben wir jetzt nochmal das gelesen, was ich euch davor schon erzählt habe. Und was ganz interessant ist, dieser Bileam, wie wir schon gesagt haben, das ist echt interessant, weil wir wissen, es war kein Israelit, aber doch hat er Gott gekannt. Es heißt da, dass er den Herr, Jahwe, angerufen hat und dass Gott sogar mit ihm eine Beziehung gehabt hat, dass er so hat mit ihm auch geredet hat. Das heißt, dieser Mann muss wirklich eine Verbindung mit Gott gehabt haben. Und Gott hat zu ihm gesagt, er soll nicht mitgehen, weil die Israeliten, sie sind gesegnet und jeder Fluch würde nicht funktionieren. Das heißt, er hat diese Männer wieder nach Hause geschickt. Jedoch Balak, der hat sich das nicht gefallen lassen. Er ist mit noch mehr Leuten gekommen und mit noch einer größeren Belohnung und mit noch viel, viel mehr Geld, um wirklich den Bileam zu überreden, dass er mitkommt. Also er gab wirklich nicht auf und wollte unbedingt, dass er mitkommt. Und es ist dann so weit gekommen, dass sogar Bileam überredet haben, dass er mitkommt und dass auch Gott gesagt hat, dass er mitgehen soll. Und das lesen wir in 4. Mose 22, 35. Nur der Vers: Doch der Engel des Herrn befahl ihm: Geh mit diesen Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. Bileam zog mit den führenden Männern Balaks weiter. Das heißt, wir lesen auch, dass eben, genau, haben wir die neues Leben funktioniert. Okay. Das heißt, nach langen Überreden und nachdem Bileam wirklich eingenickt hat, hat auch Gott gesagt, er kann mitgehen, aber er sollte nur das sagen, was er ihm aufträgt. Und jetzt war der Plan von Balak folgender: Bileam, komm, ich zeige dir jetzt die Israeliten, wo sie lagern, sie sind extra auf den Berg hochgegangen und jetzt kannst du dort oben stehen und dieses Volk verfluchen. Und manche von euch wissen vielleicht die Geschichte Bileam, er macht seinen Mund auf und nur Segen ist herausgekommen. Ganz zur Verzweiflung von Balak, er sagt, Bileam, was machst du? Jetzt hole ich dich, ich bezahle dich mit viel Geld und jetzt segnest du sie. Und er war extrem verärgert. Er hat immer noch nicht aufgegeben. Sie sind auf eine zweite Stelle gegangen und gesagt, okay, wir gehen um eine andere Position. Vielleicht klappt es jetzt besser. Und wir lesen jetzt auch die zweite Prophezeiung, das ist in 23,16, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, was da aus dem Mund von Bileam rausgekommen ist. Das ist die zweite Weissagung. Bileam, also 17, Bileam kehrte zum König zurück, der immer noch neben seinem Brandopfer stand. Die führenden Männer waren bei ihm. Was hat der Herr gesagt? Fragte Balak. Da begann Bileam zu weissagen. Steh auf, Balak, und höre. Achte auf meine Worte, Sohn Zippors. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Ich erhielt den Befehl zu segnen. Er hat gesegnet und ich kann den Segen nicht aufheben. Er sieht nichts Böses in Jakob und nimmt kein Unheil in Israel wahr. Der Herr, ihr Gott, ist mit ihnen. Er ist ihr König, dem ihr Jubel gilt. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Er ist für sie wie die Hörner eines wilden Stiers. Kein Fluch kann Jakob schaden. Kein Zauberspruch hat Macht über Israel. Zur rechten Zeit heißt es von Jakob und Israel, was hat Gott für Israel vollbracht? Dieses Volk steht auf wie eine Löwin, wie ein Löwe erhebt es sich. Es legt sich nieder, bevor es seine Beute verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Da sagte Balak zu Bileam, wenn du sie schon nicht verfluchst, dann segne sie doch wenigstens nicht. Doch Bileam gab ihm zur Antwort, habe ich dir nicht gesagt, was der Herr mir sagt, das muss ich tun. Wow, Amen. So, so viele tolle Sachen, was da in dieser Weissagung drinnen sind. Wir werden dann später nochmal reingehen. Aber wir möchten es jetzt nochmal zum Schluss bringen. Das Ganze wiederholt sich dann noch zweimal, also insgesamt viermal, wo dann Bileam die Israeliten segnet. Und es endet dann eigentlich ganz plötzlich, dann am Ende von 24, bei der letzten Weissagung, dass Bileam aufgebracht ist. Er hat kein Geld bekommen, er ist nicht bezahlt worden. Balak hat ihn hinfortgeschickt und wir lesen dann später, dass Bileam ganz tragisch mit den Moabitern gestorben ist. Bei all dem, wie gesagt, das wäre jetzt eine schöne Geschichte, aber das Besondere ist, was ist jetzt diese Warnung, was wir lesen? Und die finden wir in zwei Stellen, einmal in 2. Petrus, einmal in Judas. Auch in der Offenbarung gibt es eine, aber die werde ich nicht lesen. Ich lese jetzt aus dem Neuen Testament, 2. Petrus, Brief 2,15. Und zwar in diesem Kapitel vom Petrusbrief geht es darum, darauf zu achten, wie Irrlehrer oder Leute, die was einfach kommen und die Gemeinde Gottes zerstören möchten, vor ihnen zu warnen. Und da lesen wir im 2. Kapitel, Vers 15, also von diesen Irrlehrern, dass sie vom rechten Weg abgewichen sind, sind sie in die Irre gegangen und dem Weg Bileams, des Sohn von Beors, gefolgt, der bereit war, durch unrechtes Handeln Geld zu verdienen. Und wir lesen nun in Judas 11, ähnliches Kapitel, ähnliche Beschreibung. Es wird ihnen schrecklich ergehen, denn sie folgen den Weg Kains, der seinen Bruder ermordete. Wie Bileam sind sie bereit, für Geld alles zu tun. Und wie Korach werden sie wegen ihrer Auflehnung untergehen. Amen. Wir finden da vor allem in Judas 11 drei Stellen. Einerseits wird Bezug genommen auf den Kain, einmal auf den Korach und einmal auch auf den Bileam. Und es sind beides mal Stellen. Erstens, in Petrus steht, dass Bileam bereit war, Unrechtes zu tun, um Geld zu verdienen. Und wie Bileam bereit war, für Geld alles zu tun. Und das Interessante ist, dass das Neue Testament uns da einen Einblick gibt in das Motiv von Bileam, was uns die Geschichte an sich im Alten Testament eigentlich nicht sagt, was da passiert. Weil wenn wir so die Geschichte durchlässt von Anfang bis Ende, siehst du eigentlich, dass Bileam hat an dieser ganzen Geschichte nichts verdient. Er hat in dieser ganzen Situation an und für sich auch nichts Falsches gesagt, weil er hat das Volk Israel gesegnet. Aber er hat aus einem Motiv heraus des Geldes, wo er bereit mit den Feinden Gottes zusammenzukommen, um mit ihnen gegen das gesalbte Volk Gottes zu agieren. Das heißt, für des Geldes willen war er bereit, mit den Feinden zusammenzuarbeiten. Auch wenn in der Situation er das Richtige gesagt habe, auch wenn er in der Situation Gottes Reden weitergegeben hat, sagt die Bibel, dass sein Motiv des Geldes wegen zu seinem Fall gekommen ist. Dass er mit den Feinden Gottes zusammengearbeitet hat, um des Geldes willen. Was können wir nun aus der Geschichte von Bileam lernen? Es ist eine Warnung und heute geht es um diese Warnung, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und ich denke, das Erste, was auffällt, ist, Gott segnet und versorgt sein Volk. Auch unabhängig, dass diese Männer gekommen sind, um Verfluchung und Zerstörung und Armut zu bringen, hat es nichts an dem geändert, dass Gott sein Volk segnet und versorgt. Es gibt keine Macht im ganzen Universum, was das Bündnis und die Selbstverpflichtung Gottes aufheben kann. Die Juden waren viele Mal untreu, aber ihre Untreue konnte niemals die Treue Gottes aufheben. Und so wie Gott einen Bund geschlossen hat mit dem Volk Israel, stehen wir nun auch durch Jesus Christus in einen neuen Bund. Jesus ist gekommen, um uns, all jene, die was Jesus angenommen haben als Herrn und Erlöser, im Herzen glauben, im Mund bekannt haben, dass er Herr ist, haben wir nun einen neuen Bund mit ihm. Und diesen neuen Bund hat auch Gott sich überlegt. Es war nicht die Idee von Menschen, sondern es war Gottes Wille, einen Bund mit dir zu schließen durch Jesus Christus. Die Initiative ist von Gott ausgegangen, nicht von Menschen. Und auch in diesem Bund verspricht uns Gott, uns zu segnen. 1. Petrus 3, 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Da ist die Übersetzung ein bisschen, könntest du uns die Elberfelder einmal geben? Was heißt denn, wir sind dazu berufen, ein Segen zu sein. Es ist die Berufung Gottes, ein Segen zu sein. Und es war so schön, wie Bileam prophezeit hat, weil er gesagt, Gott sieht kein Unrecht unter das ganze Volk. Also könnt ihr nur, wenn man gelesen hat, er hat gesprochen, er hat hinuntergeschaut, da ist kein Böses in dem ganzen Volk. Aber wenn du die Geschichte kennst, du weißt, wie viel Böses da passiert ist, wie sie schon ein paar Tage, nachdem sie aus Ägypten herausgezogen, haben sie gemurrt, haben sie gemeckert, haben sich aufgelehnt gegenüber Gott. Aber es war der Bund Gottes, dass er kein Böses gesehen hat. Wie viel mehr trifft es auf uns zu? Wie er gesagt, auch uns rechnet Gottes Böse nicht zu. Auch uns, er hat uns vergeben und rechnet unsere Sünde uns nicht mehr zu. 2. Korinther 5. Durch diesen Bündnis, was wir haben, dass er uns reingewaschen hat und wir nun in Christus sind, in Christus und er, wenn er uns anschaut, nun Jesus sieht seinen vollkommenen heiligen Sohn. Und es ist der Wunsch und die Sehnsucht Gottes, uns zu versorgen. Matthäus 7, 7. Jetzt die Worte von Jesus, wo Jesus uns erklärt, wie dieses Leben funktioniert. Matthäus 7, 7. Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Denn wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Wow. Da gibt es mehrere, was uns da Jesus Hinweise gibt. Er sagt, diejenigen, die was die Initiative, die was in Aktion treten, die was anfangen zu bitten, zu suchen, anzuklopfen, denen wird Gott ein Belohner sein. Denn Gott ist ein Belohner diejenigen, die was, denjenigen, die sich Gott nahen im Glauben, weil indem du Aktive zeigst und so anfängst zu suchen, zu bitten, wird Gott deinen Glauben belohnen, weil durch deine Handlungen zeigst du, dass du vertraust, dass Gott dein Versorger ist. Und dann aber noch ein zweites, ein Schlüsselwort ist, wie viel mehr. Er macht diesen natürlichen Vergleich mit Eltern, die was dieses Beispiel geben, und das muss man sich mal bildlich vorstellen. Wer von euch dein Kind hat und es bittet um Brot, gibt ihm einen Stein. Und ich weiß nicht, welchen Bösewicht du jetzt im Kopf hast, den schlimmsten Menschen, den was je auf dieser Erde war, aber wir können mir auch vorstellen, dass die schlimmste Person und die grausamste Person, wenn die ein Kind gehabt hatte, kann man selbst vorstellen, dass diese Person ihrem Kind ein Brot gibt. Sicher, wir sagen, wird es Ausnahmen geben, aber ich möchte nicht um Details, aber wir verstehen den Vergleich, dass selbst die schlimmste Person, die was anderen Menschen Schlimmes getan hat und immer noch tut, ihrem Kind aber ein Brot geben wird und nicht einen Stein oder einen Fisch statt einer Schlange. Und jetzt sagt Gott, wenn wir mit unseren, wo wir nie so lieben können, wo wir Sünder sind, wo wir nie so vollkommen sind wie Gott, ein Verständnis haben, Kindern Gutes zu tun, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Wie viel mehr wird unser himmlischer Vater uns versorgen? Denn Gott ist ein guter Gott und es ist seine Sehnsucht, dich zu versorgen. Es ist die natürliche Reaktion, wenn du eine Not hast, bitte ihn. Wenn du was brauchst, frage ihn. Wenn du klopf an und hör nicht auf. Und Gott wird dir antworten, wird dir zu Hilfe sein. Das war der erste Punkt, wo wir sehen, wie Gott einen Bund geschlossen hat, sein Volk, seine Kinder zu segnen, wo du auch Teilhaber von dem bist. Und das zweite Punkt, was wir aus der Geschichte, was wir aus dieser Warnung von Bileam hören, ist, dass eine der stärksten und gefährlichsten Fallen ist die Liebe zum Geld. Obwohl Bileam eigentlich augenscheinlich nach außen nichts Falsches gemacht hat, kam er durch sein Motiv aus der Liebe zum Geld, sich zu bereichern, indem er was Falsches tut, zum Fall. Und wir lesen, wie er tragisch, tragisch gestorben ist. Und heute im Neuen Testament ein Negativbeispiel ist. Also dieser Name kommt nur vor als Negativbeispiel. Also nicht wie die Glaubenshelden, sondern es, wie gesagt habe, findest du, wenn ein Negativbeispiel gebraucht worden ist, Bileam, komm her, schaut es an, macht es nicht so wie der Bileam. Aber ich möchte jetzt gar nicht so die Finger zeigen auf den Bileam, sondern ich möchte jetzt mal den Finger zeigen auf mich. Was bin ich bereit für Geld zu tun? Welches Unrecht bin ich bereit für Geld zu tun? Weil der Bileam, der kann nichts mehr verändern, aber was macht Geld mit mir und was bin ich bereit zu vertuschen, zu tricksen, mehr rauszuholen, als mir eigentlich zusteht? Was bin ich bereit für Geld zu tun? Und ich möchte lesen in 1. Timotheus 6, 9. seid ihr bei mir? Yes. Ich lese wieder aus dem Neues Leben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Wow. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche. Ich denke, die Zeitungen sind voll, wo Leute in dumme Fallen, Tricks hineinfallen, nur aus diesem Wunsch heraus reich zu werden. Ich weiß nicht, wer von euch diese Millionen von YouTube-Videos sieht, wie wirst du reich in einer Woche, aber nach dieser einen Woche hast du 7.000 Euro weniger, bist also weniger reich und der andere hat dafür mehr Geld. Oder wie viele E-Mails und Skandale sich alles um das drehen, reich zu werden und wo Menschen nicht mehr logisch denken, alles verlieren aus dieser Liebe zum Geld. Weil das Tragische ist, das hat nichts damit zu tun, ob du viel Geld hast oder nicht. Es geht nicht darum, es heißt nicht, die, was aber reich sind, sondern heißt die, was aber reich werden wollen. Denn du kannst wenig haben und trotzdem möchtest du aber in dir dieses, hast du dieses, dass du reich werden möchtest. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt Leute, die was reich sind, was aber nicht diese Gier haben, sondern einen Frieden haben und dieses Geld gottgemäß einsetzen. Sondern egal, ob du viel oder wenig hast. Aber dann geht es noch weiter. Denn sie stürzen eben letztendlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang. Und jetzt die Spitze vom... Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. In der Elberfelder, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösens. Wow. Die Wurzel von allen Bösen ist die Liebe zum Geld. Und letztens hat mir mal ein Arbeitskollege gefragt, wie ich das so sehe mit diesen ganzen Theorien und die Verschwörungstheorien und so weiter. Und er hat gesagt, ich beschäftige mich nicht mit dem Thema, aber ich glaube nur eine Sache und das steht in der Bibel. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösens. Und da brauche ich keine Verschwörungstheorien oder irgendeinen Blödsinn, sondern die Liebe zum Geld, was die bewirkt, brauchst du nur die Augen aufmachen von Skandalen und Skandalen und Skandalen, was passieren, weil die Liebe zum Geld Menschen in den Ruin treibt, blind macht und ihren eigenen Untergang stürzt. Sei es die schönsten Leute, Hollywood, Filmstars, egal wie oft. Und ich denke mal, wie oft muss es noch passieren? Und wie viele Politiker muss es noch treffen? Und wie oft? Aber anscheinend, es wird da nie genug sein, sondern aber das Wort Gottes gibt dir und mir Hintergrundinfos. Weil es ist so leicht, jetzt auf den und auf den zu zeigen, ich möchte auf mich zeigen. Wo falle ich hinein und sage, wo hat Geld, wo treibt mich dieses Verlangen nach mehr und anzuhäufen? Diese Liebe zum Geld. Weil Geld an sich ist neutral. Geld ist eigentlich eine neutrale Sache. Aber was du mit diesem Geld machst und wie es dich beeinflusst, das hat nichts damit zu tun, ob du viel oder wenig hast, wie schon gesagt. Und wow, nochmal die Frage von Bileam: Was bin ich bereit für Geld zu tun? Und die Antwort, was man braucht, da nur einen Vers darüber schauen, wo steht: 1. Timotheus 6,8. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Und dann in Vers 11, aber du, Timotheus, du gehörst zu Gott, deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will, geprägt von Ehrfurcht vor Gott, von Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Amen. Und die Geschichte von Bileam ist also eine eindrückliche Warnung, auch das Reich Gottes und das Evangelium nicht ums Geldes willen weiterzugeben. Und man musste mal 2. Korinther 2,17, man musste das vorstellen, es hat zu der Zeit, wo Paulus gepredigt hat, das war ungefähr, ja, man sagt so 50 bis 80 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, müsst ihr euch mal vorstellen, was da schon passiert ist, 2,17. Ihr seht, dass wir nicht zu den Menschen gehören, die nur predigen, um Geld zu verdienen. Und davon gibt es viele. Wir predigen Gottes Wort aufrichtig und mit Vollmacht von Christus und sind uns bewusst, dass Gott, der uns gesandt hat, uns dabei zusieht. Da hat es noch gar keine Kirchen gegeben, noch keine Gebäude. Und da hat es schon angefangen, dass Menschen selbst auch das gemacht haben. Da heißt es, die Predigen, um Geld zu verdienen. Und davon gibt es viele. Also mir hat das wirklich getroffen. Und natürlich nur besser und natürlich die eindrücklichste, sagt uns Jesus in Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Den einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt, besteht das Leben nicht mehr als nur aus Essen und Kleidung. Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte sammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch noch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt euch dann um Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen auch keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und morgen schon wieder verwelken, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Wow. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu euren wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Wow. Das ist eigentlich selbst erklärend, selbst auslegend. Da kannst du den Worten von Jesus, da kannst du nichts mehr dazugeben. Wie Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Und er macht da den Beistrich und er sagt da nicht, dass ein anderer Herr irgendein anderer Gott oder ein anderer Götze, sondern er macht diesen Vergleich zwischen Gott und dem Geld, weil das Geld auch ein Gott ist und auch so ein Ersatz ist für Gott sein kann. Und dann gibt es ja immer wieder so diesen Punkt, so, und wir wissen das, dass Jesus sagt, sorgt euch um nichts. Und wir meinen oft so und ich glaube, dass wir in eine Zeit jetzt auch hineingehen, mit der ganzen Preissteigerung, was wir haben, wirtschaftliche Unstabilitäten, dass wir uns ein bisschen von dem verabschieden müssen mit so, Mai, wenn du möchtest, könntest du eventuell dir keine Sorgen machen, wenn es dir leicht fällt. Aber du musst auch nicht. Aber ich glaube, dass das ein bisschen zu wenig sein wird, was vor uns liegt. Weil was Jesus hier sagt, das ist ein Befehl. Sorgt euch um nichts. Das ist nicht so mal, wenn es halt leicht geht und eventuell und wäre Schönheit zu haben, aber das geht nicht, sondern das Thema Sorgen müssen wir ganz aktiv angehen, dass es keinen Platz hat in unserem Leben. Weil diese Sorgen der Welt werden dich und mich sonst ersticken. Wenn wir nicht aktiv gegen Sorgen angehen und sagen, ich mache mir keine Sorgen, weil Jesus es gesagt hat und weil ich mich dazu entschieden habe, weil diese Sorgen sind nicht dazu zu streicheln. Oh, eine Sorge. Und ich kann dir eh nichts machen. Sein Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Es ist ein Befehl. Und ich weiß, für mich und für meine Seele wird es lebenswichtig sein, für die Zukunft, was vor uns liegt. Weil ich weiß nicht, ob ich es emotional schaffe, wenn ich nach dem lebe, was jeden Tag die Zeitungen schreiben. Ob du die emotionale Kapazität hast, all das auszuhalten, was du dir eigentlich Sorgen machen möchtest oder was du dir eigentlich für Sorgen machen solltest. Du solltest dir eigentlich den ganzen Tag sorgen. Alles, Corona, Alpha, Beta, Gamma, Delta bis Omega und dann nur die Wirtschaft und dann nur die Klimakrise und was dann alles kommt und dann die Chinesen und die Amerikaner und die Russen und dann geht es auch um deine Kinder. Was wird mit deinen Kindern sein? Was wird mit deinem Mann sein? Was wird mit meiner Pension sein? Das halt. Und die Leute drehen durch und sind emotional am Limit. Und ich bin auch emotional am Limit. Und darum müssen wir aktiv, das ist ein, wie gesagt, ein Befehl, aktiv. Und du kannst für dich, wie gesagt, das ist eine Einladung. Du kannst für dich diesen Weg mit Jesus gehen oder auch nicht. Jesus, er befiehlt dir das nicht, wenn du nicht nach seinem Standard leben möchtest, okay. Aber ich will mit Jesus leben und ich will diesen guten Vater haben und ich will seine Versorgung haben für meine Zukunft. Ich will all das Gute. Und wenn er sagt, dass ich es bekomme, indem ich keine Sorgen wenn ich mir keine Sorgen mache, okay, dann mach es. Und manchmal geht es vielleicht besser und manchmal wieder schlechter. Aber ich habe mich festgelegt, dass ich mit Sorgen keinen Kuschelkurs mehr habe, okay? Amen, danke Jesus. Weil es wird ja noch besser. Weil die Bibel ist eben, das ist ja das Geniale an der Bibel, ist so jetzt, okay, jetzt strengen wir uns alle an, ich mache mir keine Sorgen. Wir müssen jetzt nicht ein Mantra machen oder nur positiv denken. Die Bibel gibt uns ganz konkret Sachen, was du umsetzen kannst. 1. Petrus 5, 7. Wie sowas ganz praktisch ausschaut. 1. Petrus 5, 7. Ganz eine bekannte Bibelstelle. Genau. Deshalb beugt euch demutig unter die Hand Gottes, dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Überlasst all eure Sorgen Gott. Das heißt, oder werft all eure Sorgen auf Gott. Es ist nicht so, dass ich jetzt keine Sorgen habe, oder sage, okay, ich darf keine Sorgen haben. Nein. Sorgen kommen, ich erkenne sie und sage, danke Jesus, ich übergebe sie dir, ich überlasse sie dir, denn da heißt es, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Denn er ist besorgt um euch, er ist besorgt um dich. Und ich wiederhole mich, aber auch hier ist es ein Ausdruck vom Glauben. Ein Ausdruck von Demut, das heißt, wir demütigen uns unter Gott, indem ich mir keine Sorgen mache. Sage ich, Gott, du bist mein Versorger. So, wenn die Sorgen kommen, ich erkenne sie, ich überlasse sie Gott und da bleiben sie dann auch. Wenn sie dann wiederkommen, sage ich, die sind schon abgegeben, da kümmert sich schon jemand anderer. Da kümmert sich jetzt jemand anderer, nicht mehr ich. Und das ist der Glaube, der was Gottes versorgen. Amen. Der was Gottes Versorgung mich den Weg frei macht. Denn was kannst du, wie Jesus sagt, mit deinen Sorgen, deinem Leben irgendwas verlängern oder irgendwas dazu tun? Aber wenn wir unsere Sorgen abgehen, ist der Weg frei, dass Gott kommt und ich erwarte es und ich will es erleben und wir werden es erleben. Für die Zukunft, was kommt, dass wir erleben, wie Gott Wunder tut, wie er uns versorgen wird, weil er einfach gut ist. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern wie Türen aufgehen, wie Sachen kommen und wie wir erleben, wie Gott uns übernatürlich versorgt. Und ich erwarte und ich bete, dass die Zeugnisse zunehmen, wo Menschen frei sind von der Liebe zum Geld, wo Menschen frei sind und sagen, ich lebe nach dem, was Jesus gesagt habe und trachte nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, damit wir ein Segen sein können. Amen. Ich danke dir, Heiliger Geist, für was du uns gezeigt hast in deinem Wort, was Jesus gesprochen hat. Ich danke dir, dass wir so einen guten Vater haben und dass wir erleben, ganz real, wie du versorgst. Ich danke dir jetzt, Jesus, dass du die Nöte von jedem Einzelnen kennst. Ich danke dir, dass du die Sorgen von jedem Einzelnen kennst. Und dass du für uns alles auf dich genommen hast. Am Kreuz hast du für uns alle Sorgen, alle Belastungen, alle Krankheit, alles Leid, jede Not auf dich genommen. Und hast am Kreuz dafür bezahlt, dass wir nun wieder versöhnt sind und unter der Versorgung und unter dem Bund Gottes stehen. Ich danke dir so, dass wir jetzt deine Kinder sind. Und dass du ein so viel mehr besserer und guter Vater bist, als wir es jemals erlebt haben. Ich danke dir so, dass wir jetzt Freiheit erleben von Sorgen. Ich danke dir so, wo Schwere da ist, dass sie geht, jetzt in Jesu Namen. Dass du erlebst, wie der Vater kommt, dir deinen Rucksack annimmt und abnimmt und sagt, lass mich, ich sorge mich für dich. Ich danke dir jetzt für ganz neue Entlastung, dass die Schultern wieder leichter werden und dass wir entschieden gegen Sorgen vorgehen, dass Sorgen, wir wissen, wo sie hingehören und dass wir uns nicht mehr diktieren und beeinflussen lassen von Sorgen und auch eine ganz neue Freiheit schenkst von der Liebe zum Geld. Wir möchten mit unserem Geld dich ehren, Jesus. Wir möchten nicht Unrechtes tun. Und ich danke dir so, dass du uns dazu hilfst und dass deine Gnade dazu da ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus.